Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Syndikat im coolsten Gebäude der Stadt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Auch wenn der Titel es anders vermuten lässt, geht's heute nicht in erster Linie um Architektur. Also auch, aber eben nicht nur. Hauptsächlich widmen wir uns einmal mehr dem Thema Karriere trotz Teilzeit und Familie. Und wenn ich ehrlich bin, ich hasse dieses Trotz. Nennen wir es einfach Karriere in Teilzeit mit Familie. Das gefällt mir gleich sehr viel besser. Immer mehr Frauen gelingt diese Quadratur des Kreises. Viktoria Hippler ist eine davon. Viktoria ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin und leitet die RA Mikro Landesrepräsentanz in Berlin. Sie lebt nach dem Motto Zeit ist kostbar, weshalb sie sich als Anwältin und Familienmensch auf Prozessoptimierung spezialisiert hat. Und das hat sie offensichtlich ziemlich gut drauf, denn sie arbeitet, wie gesagt, in Teilzeit. Wie Viktoria das schafft, verrät sie uns heute. Wir plaudern natürlich auch über die Bedeutung eines guten Netzwerks, über Vorurteile gegenüber Anwältinnen, über Unsicherheiten beim Jobeinstieg, über Fehlerkultur und Mentorenprogramme. Liebe Viktoria, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, hallo liebe Steffi, vielen Dank erstmal für die tolle Einführung. Und du hast auch schon wichtige Punkte angesprochen, die mir am Herzen liegen. Und ja, ich kann es nur zurückgeben, ich freue mich auch riesig, heute dein Gast bei deiner erfolgreichen Podcast-Reihe zu sein und über diese Themen mit dir zu sprechen.
Ich finde, das ist immer der beste Einstieg, den man sich wünschen kann. Beide freuen sich. Also kann ja dann nur gut werden. Viktoria, ich habe dich schon ein bisschen angeteasert, aber ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten zu dir verraten. Du hast eine Doppelzulassung. Ich habe schon erwähnt, du bist Rechtsanwältin und Syndikusanwältin. Und bei RA Mikro liegt dein Schwerpunkt im Bereich digitale Transformation. Super spannendes Thema. Von der Digitalisierung bis hin zur Einbindung von Legal Tech in den Kanzleialltag. Du warst aber auch ganz lange auf dem Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechts zu Hause. Und du bist ein echter Networking-Profi. Das heißt, wir haben ganz viele Themen zu besprechen. Und last but not least, du bist Mama. Also ich glaube, wir haben wirklich eine Menge zu besprechen.
Oh ja.
Wie immer zum Einstieg möchte ich aber von dir wissen, warum hast du Jura studiert?
Oh ja, das ist eine gute Frage, liebe Steffi. Nun ja, du hast es gerade angesprochen, ich bin Mutter und lass uns einmal die Perspektive einfach wechseln und so beantworten, warum sollte ein junger Mensch überhaupt Jura studieren? Ich sag mal so, die meisten von uns möchten schon als Kind anderen Menschen helfen und schon als Kind entwickelt man ein Interesse dafür, was Recht und Unrecht bedeutet. Und insofern würde ich mal sagen, ist Jura eine wunderschöne Möglichkeit, aus Berufung einen Beruf werden zu lassen. Und ja, liebe Steffi, ich muss dir auch zu meiner Schande gestehen, ich wollte immer Menschen helfen, aber Mathematik ist halt so gar nicht mein Lieblingsfach und deshalb kam eigentlich nur Medizin oder Jura in Frage. Und warum ich mich jetzt nun letztlich für Jura entschieden habe, war, weil ich, ja, ehrlich gesagt kein Blut sehen kann und das ist meine Antwort zu deiner Frage.
Ja, also ganz ehrlich, das fühle ich so mit Mathe und so. Gut, also Jura ist, glaube ich, sowieso immer eine gute Entscheidung, weil du mit Jura wirklich alles machen kannst. Das sieht man gut an dir, an mir. Was hat dich dann aber dazu bewogen, nach Jura tatsächlich den Anwaltsberuf zu ergreifen? War dir das immer schon klar oder war das Ergebnis dann so ein bisschen offen?
Also ich würde sagen, dass ich jetzt nicht während des Studiums gemerkt habe, dass ich gerne den Anwaltsberuf ergreifen möchte, sondern eher im Referendariat. Da wurde mir dann klar, ich möchte Rechtsanwältin werden und zwar ja fürs Zivilrecht auf jeden Fall und speziell auch im Bank- und Kapitalmarkt.
Das finde ich persönlich jetzt, die Lauscher wissen das nicht so besonders naheliegend, ehrlich gesagt. Ich bin halt so ein Strafrechtsfreak. Nimm uns doch mal genau in diese Zeit mit nach deinem zweiten Examen. Berufseinstieg steht an. Du sagst, du hast dich interessiert fürs Zivilrecht. Aber was hat dich umgetrieben? Was hat dich bewegt? Welche Faktoren waren konkret für dich ausschlaggebend, um anzufangen, wie du eben angefangen hast und was waren vielleicht für dich persönlich die größten Hürden beim Jobeinstieg?
Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe nämlich bereits während meiner Anwaltsstation in einer auf das Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei gearbeitet und ich hatte das Glück, dass ich während dieser Zeit so einen tollen, super Ausbilder hatte, der mir dieses Rechtsgebiet so, ich sag mal, schmackhaft gemacht hat, dass ich mich dann auch letztlich dafür entschieden habe, nach dem zweiten Staatsexamen weiterhin in diesem Bereich tätig zu sein. Ich war bei vielen Prozessen mit dabei, habe die Praxis erlebt, so wie sie halt nicht in den Büchern oder Lehrbüchern steht. Und die Stärke des Anwaltsberufes ist es ja, inmitten des Lebens zu stehen. Und das hat sich hier bei mir, ehrlich gesagt, genauso ergeben. Und ich sag immer, man sollte im Leben immer Chancen sehen und den Mut haben zu ergreifen. Ich denke, diese Lebenseinstellung ist am Ende entscheidend und hat sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ja.
Das klingt danach. Jetzt muss ich mal die Gelegenheit beim Schopfe packen. Bank- und Kapitalmarktrecht. Was zum Henker sind eigentlich Swap-Geschäfte? Wollte ich immer schon mal fragen. Ich habe davon keine Ahnung. Du hast damit ja viel zu tun gehabt. Ist es möglich, das in aller Kürze zu erklären, was das genau ist?
Ja, okay. Also ich wollte schon gerade fragen, möchtest du die kurze oder die lange Variante? Also sagen wir mal so, ich habe hauptsächlich mit geschlossenen Fonds zu tun gehabt, aber ja, auch mit Swap-Geschäften. Und Swap-Geschäfte ist eine besondere Form des Devisenaustauschgeschäfts, bei dem ein Partner einem anderen sofort Devisen zur Verfügung stellt und gleichzeitig aber der Rückkauf zu festen Terminen und Kurs vereinbart wird. Ja, also diese Swaps, die zählen zu den, wie man so schön sagt, in der Fachsprache zu den unbedingten Termingeschäften. Die werden außerbörslich gehandelt und sind daher äußerst vielfältig und flexibel einsetzbar. Also wie du merkst, schon sehr speziell, die ganze Sache. Aber okay. Wenn du gerne dazu noch weitere Infos haben möchtest, dann melde dich danach einfach bei mir.
Ich bin ehrlich, ich glaube, für den Moment reicht mir das schon irgendwie. Ich glaube, dafür muss man geboren sein. Das muss man wirklich lieben. Ich glaube, wenn man damit keine Berührungspunkte hat, steigst du schon beim Wort Devisen irgendwie aus und Termingeschäft und so. Anyway, was lag denn sonst noch so auf deinem Tisch, dass wir uns ein bisschen konkret was vorstellen können, was du so tagtäglich bearbeitet hast?
Ja, den Tisch hätte ich sehr lang strecken können. Vielleicht habe ich mich mittlerweile deswegen so auf Digitalisierung konzentriert. Wie ich gerade gesagt habe, hauptsächlich hatte ich eigentlich mit Fonds, mit geschlossenen Fonds, also mit Schiffsfonds, Immobilienfonds, Medienfonds zu tun, mit Vermögensverwaltungsverträgen und auch mit Kapitalanlegermusterverfahren. Kapitalanlegermusterverfahren ist vielleicht den einen oder anderen Begriff bekannt aus den VW-Abgasmanipulationen, was ja bis heute die Gerichte in immer wieder neuer Form beschäftigt.
Kapmuck.
Richtig, Kapmuck.
Ja. Ja, als Pressetante weißt du von allem so ein bisschen, so diffus bist du überall ein bisschen drin. Wenn es in die Tiefe geht, bin ich ehrlicherweise bei dem Thema dann verloren. Ist auch nicht schlimm, weil wir haben ja genug Referate, die da die nötige Expertise mitbringen. Du bist ja nicht mehr in dieser Kanzlei. Wie war die Zeit damals für dich? Was hast du für dich persönlich mitnehmen können? Ich glaube, du bist ja auch viel gereist, warst viel unterwegs. Was konntest du für dich mitnehmen? Was hast du für dich persönlich gewonnen?
Wir haben ja in der Kanzlei die Anleger vertreten. Also daher waren die Beklagten die Banken. Und in dieser Zeit bin ich für Gerichtstermine quer durch die Republik gereist. Ja, und heutzutage würde man schon mehr Videogerichtsverhandlungen vielleicht machen, mehr darüber erledigen können. Aber ja, dafür habe ich halt auch meine Ortskenntnisse in der Republik erweitern können. Sehr spannend ist über die Zeit, wie man die Rechtsprechung selbst mitentwickelt, erfolgreiche Mandate zur Grundlage anderer Schriftsätze werden und somit voll und ganz im Rechtsgebiet aufgeht. Und das war wirklich eine sehr intensive, aber auch bereichernde Zeit für mich. Und ja, was soll ich sagen? Es heißt ja nicht umsonst, auf Reisen lernt man viel, ne?
Da gebe ich dir absolut recht, so ist das. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir beide haben uns ja, ist ja kein Geheimnis, die Lauscher wissen das, ich führe mit den Gästen immer so ein Vorgespräch. Und wir haben uns schon vor der Aufzeichnung ganz intensiv zu einem Thema ausgetauscht, das ganz viele junge Anwältinnen und auch Anwälte bewegt, nämlich die großen Unsicherheiten, die beim Berufseinstieg quasi hinter jeder Ecke lauern. Das bringt so jeder Neuanfang oder jeder Anfang eben mit sich. Kannst du dich noch so erinnern, wie es dir damals ging? Wie waren deine Erfahrungen, so die ersten Mandate, die ersten Verfahren vor Gericht?
Ja, ich würde sagen, anfangs war es für mich ehrlich gesagt schwierig, dass das prozessuale und materielle Recht gerade bei Gericht miteinander zu vereinbaren. Man fühlt sich, oder ich gerade, teilweise etwas überfordert damit. Und das höre ich jedenfalls auch immer von meinen Mentees, ja. Ich bin ja auch als Mentorin für Junganwältinnen unterwegs und versuche gerade diese angesprochenen Probleme, dass ich sie da unterstützen kann und ihnen die Angst nehmen kann. Jeder hat mal klein angefangen. Wichtig ist, dass man sich einfach nicht unterkriegen lässt und insbesondere nicht von der Gegenseite, ja. Ah. Und ja, klar, eine gute Vorbereitung auf den Fall und ein gewisses Selbstbewusstsein sollte man natürlich immer mitbringen. Dann kann ich auch immer als Tipp geben, lerne von deinen Kollegen. Und was ich auch gemacht habe, gehe so früh wie möglich mit zu den Prozessen. Ja, das nimmt einen, sage ich mal, die Angst, wenn man die Abläufe schon kennt. Und das ist, was ich halt auch wirklich immer den Junganwältinnen mit ans Herz lege.
Unbedingt, das kann ich nur unterstreichen, weil es ist eben was ganz anderes, wenn du wirklich vor Gericht stehst und dann deine Partei vertreten musst. Das hat mit den Klausuren überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das ist aufregend. Ich kann mich auch erinnern an die ersten Gerichtstermine. Und ich kann es deutlich sagen, ich hatte wirklich die Hosen voll. Also ich glaube, ich bin jemand, ich habe die Fähigkeit, mir das nicht so anmerken zu lassen. Aber in mir tobte wirklich ein Sturm der Angst. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und auch da bin ich offen und ehrlich. Ich glaube, ich habe sogar im Podcast schon mal erzählt, ich bin zu den ersten Terminen immer extra etwas später gekommen, weil ich Angst hatte, dass ich mich blamiere, weil ich mich auf die falsche Seite setze. Also ich habe nicht viel Zivilrecht gemacht, aber ich war immer nicht so ganz sicher, wo ist denn dann mein Platz? Und ich dachte, wenn ich ein bisschen später komme und alle sitzen schon, dann hast du zumindest diese Hürde irgendwie überwunden. Und ich fand es zum Berufseinstieg auch nicht ganz einfach. Ich bin eine sehr kleine Person, das kommt noch dazu. Und natürlich eine Frau. Wie war es bei dir? Hattest du das Gefühl, dass es dir als junge Frau schwerer gefallen ist, dich zu behaupten, dich durchzusetzen, dir ein gewisses Standing zu erarbeiten, ganz egal, ob bei Kollegen oder bei Richtern. Ich sag mal ganz offen, wie es ist. Du bist eine bildhübsche Frau, dann auch noch mit langen blonden Haaren. Hast du gelegentlich so ein bisschen mit dem Mäuschen-Schätzchen-Phänomen zu kämpfen gehabt, wenn ich das jetzt mal so ketzerisch bezeichnen darf? Vielleicht hast du auch so eine richtig doofe Berufseinstiegsgeschichte, die dir mal passiert ist.
Ja, also erstmal vielen Dank, liebe Steffi, für das schöne Kompliment.
Na, ist ja so.
Und ich fand es tatsächlich schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nicht in diesem Rollenbild gefangen zu sein, wie von außen auf junge Berufseinsteigerinnen geschaut wird. Es gibt immer einfache Techniken wie die fachliche Kompetenzebene, die man sich mit zugegeben mit viel Arbeit aneignen kann, damit einem viele Türen öffnen kann. Aber ansonsten kann man das Rollenbild gut durchbrechen, wenn man sich wirklich eigene Ziele setzt, definiert, diese verfolgt. Ich würde sagen, damit gewinnt man die Kontrolle über die Dinge und ist nicht abhängig von anderen Meinungsbildern. Ich sag immer, wenn man Anwalt ist, sollte man sich auch gut selbst vertreten können.
Unbedingt, unbedingt. Und was war so deine blödeste Geschichte so zum Berufseinstieg, die dir mal in diesem Zusammenhang irgendwie passiert ist?
Ja, also erstmal muss ich dir sagen, ich kam mir tatsächlich nochmal anschließend dazu immer vor wie so eine kleine Fledermaus in der Robe. Ja, so viel zum Thema auch nochmal mit deinen 1,56 überhaupt nicht dramatisch. Ich kam mir wirklich vor wie ja die Fledermaus, die da rumflattert mit dem kleinen Kopf obendrauf. Und Panne, naja, also was soll ich sagen, die Panne, würde ich sagen, die lag eher beim Mandanten, weil der einfach mal absolut nicht auf mich gehört hat. Das Gericht wollte, dass wir die Klage zurücknehmen und ich muss ja keinem Anwalt erklären, was eine Klagerücknahme bedeutet, um Gottes Willen. Ja, das und der Kläger, also mein Mandant, hatte plötzlich so ein Muffensausen bekommen und nur noch auf den Richter gehört, gar nicht mehr auf mich und stimmte, ich weiß nicht, wahrscheinlich aus Scham, gehe ich mal von aus, der Klagerücknahme während der Verhandlung zu und ich dachte nur, oh mein Gott, was machst du da? Ja, ich habe dir doch alles erklärt und auch trotz Unterbrechung etc., ja, er wollte es so und es war, ja, für mich war es eine gefühlte Niederlage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Verfahrensstrategie war ja nun mal eine andere und man hätte es auch alles anders realisieren können. Naja, ich weiß nicht, ob es der Zufall so wollte, aber seitdem ich meinen Mann und habe und meine und Mutter bin, ist mir das auf jeden Fall nicht nochmal passiert. Sagen wir es mal so.
Ja, das ist am Anfang einfach schwierig, sich zu behaupten, finde ich, und auch wirklich von Anfang an ernst genommen zu werden. Wir wachsen da alle rein und deswegen spreche ich im Podcast immer so gern drüber, weil ich weiß, es hören uns viele Berufseinsteiger zu und Referendare, Referendarinnen. Und wie du gesagt hast, wir haben alle klein angefangen. In meinem Fall, du hast es gesagt, 1,56, bin auch heute noch klein. aber das wurde mir tatsächlich mal... Zwei Dinge, die mir mal gesagt wurden vor Gericht, da hatte ich schon meine eigene Kanzlei, ich war als Anwältin da und ich wurde gefragt, warum die Kanzlei denn die Referendarin schickt. Das fand ich ganz putzig und mir wurde wirklich einmal gesagt, ob ich mir nicht die Robe auch eine Nummer kleiner hätte leihen können. Deswegen musste ich eben so schmunzeln über Fledermaus, weil ich hatte auch immer so das Gefühl mit der Robe, dem Zaubermantel, ich bin so ein bisschen Batman. Also ihr da draußen, die ihr entweder gerade frisch eingestiegen seid in den Beruf oder gerade im Referendariat seid, habt Mut. Wie gesagt, wir haben alle klein angefangen. Wir hatten am Anfang alle Angst, was falsch zu machen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und das verliert sich im Lauf der Jahre mit der Routine. Und ich verrate euch sogar noch eine richtig dolle Panne, die mir mal passiert ist. Ich habe mal... Obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, als Beiwerk einer anderen Beratung, Antrag gestellt auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Dieses furchtbare Formular war über 30 Seiten lang und ich habe eben wie bei deiner Erzählung über Swap-Geschäfte die Hälfte, ehrlich gesagt, nicht wirklich verstanden und gepeilt. Ich habe Tage gebraucht, um das Ding auszufüllen, habe mich eingelesen, recherchiert, getan. Ich habe es dann mit einer sehr zynischen Bemerkung vom Amtsgericht zurückbekommen, die leider auch noch ins Schwarze traf. Ich musste richtig doll nachbessern und musste sogar noch kleinlaut beim Gericht anrufen und mir so einige der Formularfelder erklären lassen. Ich wäre damals am liebsten gestorben. Rückblickend kann ich wirklich drüber lachen, muss schmunzeln. Und die gute Nachricht an euch da draußen ist, ich bin offensichtlich infolge dieser Panne nicht gestorben. Wir alle machen am Anfang Fehler und ich glaube, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist einfach so. Hast du irgendwie was Vergleichbares? Ich meine, dass der Mandant nicht auf dich gehört hat, klar, ist irgendwie doof. Aber ist dir auch schon mal sowas passiert?
Ja, das ist erstmal eine schöne Geschichte, Steffi. ja, die Frage ist interessant. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich Standardtanzen liebe und auch 15 Jahre Ballett gemacht habe?
Nein.
Ich wollte nur sagen, weil dort geht es halt um absolute Perfektion und selbst in den kleinsten Abläufen ist halt Präzision alles. Und wenn wir also vom Umfang mit Fehlern sprechen, erzielt man meiner Meinung nach die besten Ergebnisse, wenn man keine Angst davor hat. Und wenn man mit Leidenschaft oder wenn man Leidenschaft entwickelt, gibt man den Abläufen seinen eigenen Charakter und die Fehler sind nur der Weg zum Ziel, besser zu werden, würde ich sagen.
Unbedingt. Ja. Unbedingt, damit sind wir ja mitten im Thema Fehlerkultur. Was glaubst du, wie könnten wir alle unsere Fehlerkultur optimieren? Sollten wir überhaupt die Fehlerkultur optimieren? Und falls ja, wie? Ich meine, das ist ein ganz, ganz breites Feld. Fehler passieren, haben wir eben schon festgehalten. Wie bringe ich es dem Mandanten bei? Wie gehe ich selbst mit meinen Fehlern um? Schritt eins ist ja immer selber eingestehen. Und dann, wie kommuniziere ich sie? Hast du da ein paar Ideen dazu?
Ja, rückblickend hätte ich mir selbst, würde ich sagen, ein stärkeres Selbstbewusstsein und vielleicht ein besseres Zeitmanagement von Anfang an mehr gewünscht oder es hätte mir mehr geholfen. Ich habe gelernt mittlerweile, wie wichtig es ist, Prioritäten zu setzen und auch mal Nein zu sagen, wenn es notwendig ist. Und um die Aufregung vor Auftritten vor Gericht oder bei Vorträgen in den Griff zu bekommen, hätte ich mir auch eine frühere Auseinandersetzung mit Techniken zur Stressbewältigung vielleicht gewünscht, die mir geholfen hätten, die Nervosität zu reduzieren und auch meine Selbstsicherheit einfach zu stärken. Ja, und ansonsten hätte ich auch sehr, sehr gerne von Anfang an, was ich leider nicht gemacht habe, mehr Wert aufs Networking gelegt und den Aufbau von Beziehungen. Und mit dem Wissen von heute würde ich auch früher beginnen, mich mit digitalen Tools und Technologien vertraut zu machen, um halt Arbeitsprozesse zu optimieren.
Das finde ich, sind super spannende Learnings. Ich glaube, die Erfahrung machen wir alle, die ein paar Jahre dabei sind. Ich bin da ganz bei dir. Ich würde heute, also mit dem Wissen von heute, auch ganz vieles anders machen. Ich würde tatsächlich, wenn mir so eine Panne passiert, wie jetzt damals mit dem Insolvenzantrag, oder man hat auch so hier und da meinen Antrag falsch formuliert, meinen Hinweis gekriegt, das war ja ein Desaster, so beim Berufseinstieg, das erstmal auszuhalten, das würde mir heute überhaupt nichts mehr machen. Das war immer so ein, so gleich ein, das waren so die Insignien des persönlichen Versagens, die du dann wochenlang mit dir rumgetragen hast, würde ich heute alles anders sehen. Also ich gehe mit Fehlern heute und ich mache immer noch Fehler. Jeden Tag, wenn wir arbeiten, ist potenziell ein Fehler mit drin. Das kann einfach passieren. Ich gehe da heute ganz, ganz anders mit um. Und ich glaube, man lernt im Lauf der Zeit auch diese Fehler anders zu kommunizieren. Also man ist nicht mehr so auf gerade rücken und rechtfertigen gepimpt, sondern ich glaube, man hat viel gewonnen, wenn man einfach sagt, okay, das war jetzt so nicht optimal. Welche Lehre kann ich draus ziehen? Und genau das, was du sagst, auch im Hinblick auf Aufregung vor Gericht, vor einem Vortrag, was auch immer, haben wir, glaube ich, heute ganz andere Tools, die wir anwenden können, um an uns zu arbeiten. Und ich glaube, das muss man, egal wie lange man im Job ist. Ich hätte mir auch viel Stress erspart, hätte ich damals schon gewusst, was ich heute mache. Hast du so ein paar Tricks, wie du, wenn du jetzt, du hältst ja auch viel Vorträge, bist sehr viel öffentlich aktiv, wenn du da was Wichtiges vor dir hast, hast du so ein paar Tricks, was du machst, um dich so in die eigene Mitte zu rücken, um dich zu pushen?
Ach, ehrlich gesagt, nicht wirklich Tricks. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich vorher einen rauchen, trinke noch einen Kaffee, gehe nochmal alles im Kopf durch und leg dann einfach los. Denk mir schon, das wird schon schief gehen. Aber jetzt wirklich spezielle Tricks habe ich nicht. Es ist einfach die Routine und die man hat und man bekommt einfach immer mehr so ein besseres Gefühl für Situationen und aber ich habe jetzt auch wirklich keinen persönlichen Geheimtrick oder so oder kein Geheimtipp.
Ich hab das schon mal verraten im Podcast. Ich und das ist inzwischen nur noch ganz selten der Fall. Aber wenn ich wirklich so eine große Nummer vor mir habe, Gorilla-Methode, also mit der Faust so 3-4 Mal wirklich aufs Sternum, richtig kräftig, das setzt sofort Energie frei. Visualisierung hilft mir auch immer sehr oder Affirmation. Und ganz ehrlich, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, so bei den allerersten, wenn du mal auf dem Podium sitzen musstest, ich habe vorher ganz banal geübt. Weil alles, was möglichst spontan rüberkommen soll, ja, oder sehr selbstbewusst, das ist antrainiert. Das muss ich heute nicht mehr. Aber als ich angefangen habe, habe ich das getan. Ich saß zu Hause, wenn ich einen Vortrag hatte, ich habe den laut geübt. Ich habe ihn auch vorm Spiegel geübt. So, das musst du heute nicht mehr. Heute bist du in deinen Themen drin, da geht das. Aber ich finde, es ist auch keine Schande, das mal offen zuzugeben, dass du Souveränität, die du ausstrahlst, Selbstbewusstsein, dass du das trainieren kannst. Ich glaube, das kann man dem Nachwuchs ganz gut mit auf den Weg geben.
Definitiv, definitiv.
Hast du das auch gemacht? Also auch so laut irgendwelche Vorträge?
Ja. Also tatsächlich vor der mündlichen Prüfung, erste und zweite Staatsexamen, habe ich das tatsächlich dann auch geübt. Ja, auch mit dem Spiegel und laut vortragen. Oder nimm dir jemanden einfach, der auch von Jura gar keine Ahnung hat, egal Schwester, Mutter, Oma, keine Ahnung wen, und sprech denen das vor, laut erzählen, laut reden. Und das ist immer ganz gut. Und wenn die das denn verstehen, also zwar nicht vielleicht bis ins Detail das Fachliche, aber wenn die das dann verstehen, dann ist schon mal richtig gut, würde ich sagen.
Das glaube ich auch. Und da hast du mir einiges voraus. Ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen, mal vor den mündlichen Prüfungen. Ich habe das erst im Anwaltsberuf wirklich begonnen. Und das, glaube ich, war ein ganz wichtiger Punkt, den du eben gesagt hast. Weil ein Konzept immer wieder einfach durchzulesen, ist nicht das Gleiche oder nicht dasselbe, genau, wie es laut vor sich hin zu sagen. Das hat ein ganz anderes Gewicht und das gibt dir dann auch Sicherheit und Routine. Mein Schritt weiter, Victoria. Wie kam es dazu oder warum, dass du die Kanzleitätigkeit für dich in Frage gestellt hast? Nehme ich ja an, das war der Fall, denn du bist ja gewechselt. Warum hast du über diesen Wechsel nachgedacht? Hatte das spezielle Gründe, Familienplanung, berufliche Veränderung? Was hat dich so bewegt?
Ja, also ich hatte jetzt nicht spezielle Gründe, aber ich wollte halt meine Chancen sehen und ja für neue Situationen offen sein. Ich wollte einfach mal schauen, was es noch so für Perspektiven gibt, und Wechsel sind ja immer Herausforderungen und geben neuen Input, was dann für mich auch die entscheidenden Gründe waren. Ja, ich hatte jetzt schon, ich hatte einfach von Anfang an eigentlich vor, dass ich irgendwann mal in die freie Wirtschaft gehen möchte. Ja, das hatte ich schon von Anfang an vor, und dann hatte sich das halt so ergeben, dass ich dann irgendwann, ja, zu RM Mikro gegangen bin.
Und wie genau kamst du auf RM Mikro?
Auf RM Mikro? Ach, das war eigentlich eine ganz spontane Sache. Ich habe tatsächlich einfach eine Stellenanzeige von RM Mikro gesehen und war sofort begeistert von dieser Perspektive. Ich hatte natürlich als Anwältin selbst mit RM Mikro gearbeitet. Ah. Und die anwaltliche Tätigkeit wird mehr und mehr von dem elektronischen Rechtsverkehr bestimmt, was wir ja wissen. Und wir sind ja inmitten einer Umbruchsphase, die jetzt mit KI sogar nochmal einen ganz anderen Schub bekommen hat. Und die Herausforderung ist hier, seine gewonnenen Kompetenzen systematisch so einzusetzen, dass organisatorisch davon alle Berufsträger profitieren können. Und mit den Mitteln der Digitalisierung, würde ich sagen, aber vielleicht auch wurde damals sogar der Grundstein für meine Mentorentätigkeit in gewisser Weise gewirkt, ich weiß es nicht, aber ich dachte, Mensch, das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit, sich neu zu orientieren.
Ich habe es ja im Intro schon ein bisschen so angespoilert, aber vielleicht magst du noch ein bisschen ausführen. Du hast ja wahnsinnig vielfältige Aufgaben. Was genau machst du bei RM Mikro? Wofür bist du zuständig?
Ja, als Syndikusrechtsanwältin bin ich vorrangig damit betraut, das Unternehmen, wir sind ja eine Aktiengesellschaft, in seinen rechtlichen Angelegenheiten zu beraten und zu begleiten. Das umfasst natürlich eine Vielzahl von Aufgaben, von der Beratung in gesellschaftsrechtlichen Fragen bis hin zur Unterstützung bei Compliance-Angelegenheiten. Und zusätzlich, das hattest du ja auch schon erwähnt, habe ich die Leitung der Landesrepräsentanz Berlin. übernommen. Das ist einer der 6R Mikrolandesrepräsentanzen bundesweit. Und ja, hier kümmere ich mich auch hauptsächlich um die organisatorischen und koordinativen Aufgaben unserer Landesrepräsentanz. Dazu gehört zum Beispiel ja die Teamleitung, Planung von Veranstaltungen, unsere Afterworks, die wir zum Beispiel haben, jeden letzten Donnerstag im Monat, Kundenpflege, Kundenbeziehung und ja, das könnte man so mal zusammenfassen und das ist jetzt ja eine absolute berufliche Leidenschaft geworden.
Und die Meetings sind wirklich toll. Ich war ja auch schon da. Leider kollidieren die ganz, ganz oft mit irgendwelchen Terminen, die ich sonst habe. Aber wenn ich Zeit habe, komme ich immer gern vorbei. Ist immer ein toller Austausch. Es ist ja jetzt nur was ganz anderes, was du jetzt machst. Ja. Fehlt dir irgendwas aus deiner Anwaltstätigkeit, also deiner klassischen Mandatstätigkeit von früher?
Nein. Ich bin ja neben meiner Syndikustätigkeit halt auch noch als selbstständige Rechtsanwältin unterwegs und daher fehlt mir da wirklich überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, ich finde, beides ergänzt sich, denn ohne die Anwaltspraxis, sage ich mal, würde die Expertise rund um die digitale Kanzlei einfach nicht funktionieren und andersherum sicher auch nicht, jedenfalls heutzutage nicht.
Finde ich spannend. Also das heißt, deine Berufserfahrung ist quasi auch ein Stück weit Voraussetzung für das, was du jetzt tust. Das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich glaube, ich könnte auch nicht in der Öffentlichkeitsarbeit die Anwaltschaft vertreten oder die BRAG, wenn ich nicht selbst jahrelang als Anwältin tätig gewesen wäre und eben weiß, wovon ich spreche. Ein paar Stichworte, die ich mir notiert habe. Digitale Transformation, Digitalisierung, Legal Tech. Was glaubst du persönlich, wie up-to-date sind Anwältinnen und Anwälte bei diesem Thema?
Ja, gute Frage. Also die Rechtsbranche macht ja Fortschritte bei der Annahme der digitalen Transformation und Legal Tech und natürlich einschließlich auch der Nutzung von KI. Allerdings variiert halt hier immer das Tempo der Anpassung und einige Anwältinnen und Anwälte, gerade besonders in größeren Kanzleien, so meine Erfahrung, nutzen bereits auch aktiv Legal Tech Tools, um ihre Arbeit einfach mal effizienter zu gestalten und auch den Mandantenservice zu verbessern. Das umfasst natürlich auch die KI-gestützte Rechtsrecherche und auch die Automatisierung von Routineaufgaben, ja. Trotzdem gibt es noch Bereiche, in denen traditionelle Methoden vorherrschen und wahrscheinlich auch bedingt durch Gewohnheiten oder auch datenschutzrechtliche Bedenken. Ja, ich denke mal, dass die neue Generation von Juristen, die mit diesen Technologien jetzt aufwächst und der Marktdruck hin zu mehr Effizienz treiben, die ganze Sache aber einfach mehr voran und die Akzeptanz einfach, die Nutzung von Digitalisierung und KI in der Rechtsbranche allgemein. Ja, und es ist einfach mal ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess und ich sehe eine positive Zukunft für die Integration von Legal Tech und KI in unserer täglichen Praxis immer wieder.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, es gibt wirklich tolle Tools, die ganz erheblich die Effizienz steigern können, sei es bei der Mandatsanbahnung, bei so Bewältigung von Prozessen einfach. Ich sehe immer noch dolle Grenzen, wenn ich ehrlich bin, bei der Betreuung der Mandanten und Mandantinnen. Es gibt einfach Rechtsgebiete, glaube ich, da kann KI nicht an uns ranreichen. Muss es auch gar nicht, weil ich kann mir einfach jeden Tag die Arbeit erleichtern. Ich bin selber ein großer Fan von allen möglichen Tools. Ich benutze auch ganz viel. Ich bin ehrlich, meine Erfahrungen sind so ein bisschen mal positiv, mal negativ. Manchmal macht es mir mehr Arbeit, wenn das noch nicht so ganz ausgereift ist. Aber es gibt wirklich coole Technik, die im Alltag einfach hilft und unterstützt. Und ich glaube, gerade so im Bereich von Datenmengen, ja, kannst du als Mensch einfach nicht mithalten. Und ich habe auch so im Austausch das Gefühl, die Anwaltschaft hat so im Wesentlichen die Zeichen der Zeit erkannt. Ich tausche mich auch ganz viel mit Kollegen aus und Ja, ich bin immer gespannt, was es so demnächst Neues auf dem Markt gibt. Wie du sagst, es entwickelt sich alles permanent weiter. Es ist gefühlt jede Woche irgendwie was Neues ja. auf dem Markt. Weiteres Thema, Prozessoptimierung. Da bist du ja ein richtiger Profi. Einfach schon für dich als Person in deinem privaten und beruflichen Umfeld. Erklär mir mal, was genau verstehst du unter Prozessoptimierung und welche Prozesse lassen sich deiner Meinung nach optimieren? Sind Digitalisierung und Legal Tech und KI zwingender Bestandteil für oder von Prozessoptimierung oder ist das ein sehr viel größeres, weiteres Feld?
Ja, sehr gute Frage. Also ich verstehe unter Prozessoptimierung die systematische Überprüfung und Verbesserung unserer Arbeitsabläufe, um sie natürlich effizienter, schneller und kosteneffektiver zu gestalten. Und dabei geht es aber nicht nur darum, Zeit und Ressourcen zu sparen, sondern auch die Qualität unserer Dienstleistung für die Mandanten zu erhöhen. Und in meiner Arbeit speziell konzentriere ich mich vor allem auf die Optimierung von administrativen Prozessen, Dokumentenmanagement und die Mandantenkommunikation. Genau. Und zu deiner weiteren Frage, Digitalisierung und Legal Tech einschließlich KI. Ja, das sind absolute zentrale Elemente der Prozessoptimierung in unserer Rechtsbranche. Ne? Durch den Einsatzgrad von Legal Tech können wir beispielsweise, hattest du ja auch gerade erwähnt, große Datenmengen schneller analysieren, Standarddokumente zum Beispiel automatisiert erstellen und auch komplexe Rechtsfragen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz einfach effizienter bearbeiten. Genau.
Ja. Letztlich ist Legal Tech ja sowas wie, wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeiten, selbstgebaute Textbausteine 2.0, haben wir ja damals alle schon, oder ich zumindest und viele Kolleginnen und Kollegen damals schon gemacht, Dinge, die du immer wieder schreibst, die schreibst ja nicht neu. So, und heute ist es einfach noch ein bisschen einfacher. Victoria, erzähl mal so ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen, welche Tools nutzt du beruflich und privat? Es gibt ja ganz unzählige digitale Helferlein für wirklich alles.
Ja, naja, alles beherrschend ist zurzeit sicher derzeit die Nutzung von KI und das tatsächlich in allen Lebensbereichen. Am Beispiel jetzt der Rechtsrecherche wird das deutlich, denn früher war es ja eine sehr zeitintensive Aufgabe, relevante Rechtsprechung und Literatur zu einem spezifischen Fall zu finden. Heute können wir halt mit Hilfe von den KI-gestützten Recherchetools zum Beispiel diese Informationen viel schneller und präziser identifizieren. Und ja, diese Einsatzmöglichkeiten sind hier nahezu unbegrenzt, soweit man es natürlich datenschutzkonform und berufsrechtskonform einsetzt. Und hier empfehle ich einfach quasi in allen Lebensbereichen die KI einzusetzen, gerne einfach mit dem ersten Ausprobieren und später ja einmal mit routiniertem Rückgriff auf die KI.
Unbedingt. Und ich finde, gerade in meinem Bereich gibt es super viele Tools, die unterstützen. Sei es, wenn du eine Transkription brauchst zu irgendeinem Video oder wenn ich Videos schneide und arbeite mit 360-Grad-Kamera, dass du einen Deep Track machen kannst. Also immer das, was du fokussiert haben willst, wird weiter verfolgt. Das ist letztlich alles KI und es macht halt wirklich die Arbeit extrem viel leichter, finde ich.
Ja.
Jetzt würde ich gerne noch gucken auf ein super wichtiges Thema, das ganz, ganz viele Menschen in der Juristenbubble beschäftigt. Und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und zwar Karriere in Teilzeit. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie kriegst du das überhaupt hin? Meiner Wahrnehmung nach bist du irgendwie ständig überall präsent. Wie machst du das? Hast du eine Schar von Assistenten und Assistentinnen oder nutzt du auch da Digitalisierung als Teil der Lösung?
Ja, also ich habe natürlich ein tolles Team, ja, und ich habe aber auch eine ganz tolle Familie, die mich überall in jeder Form unterstützt und ich organisiere alles immer rechtzeitig. arbeite aber auch zugegebenermaßen noch viel am Arm, wenn das Kind im Bett ist. Und ja, hier ist Digitalisierung nicht der Schlüssel, aber gewissermaßen die Straße, auf der es ja möglich ist. Und entscheidend ist am Ende, fokussiert zu sein und die entscheidenden Herausforderungen zu erkennen, ja, die es geht, zu lösen. Und manchmal erkennt man sie auch daran, dass diese Stellen eher unangenehm sind. Gewissermaßen würde ich sagen, ein Indiz dafür, diese Stellen gezielt anzugehen. Und wichtig ist auch, an sich selbst zu arbeiten, damit man die Kontrolle behält und selbst das Steuer übernimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und womit wir wieder bei der bildhaften Beschreibung mit der Straße sind.
Ja, Kontrolle behalten ist ein gutes Stichwort. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass das Thema psychische Belastung in Teilzeit vielleicht sogar noch eine größere Rolle spielt als in Vollzeit. Weil egal wie viele Stunden du in Teilzeit leistest, ist ja eine weite Range, du bist logischerweise limitierter als jemand, der in Vollzeit arbeitet. Wie schaffst du es, dich persönlich abzugrenzen? Und wie löst du in Teilzeit das Problem mit den ganzen Verpflichtungen, die du hast, eben am Abend? Bist ja wirklich abends auch viel unterwegs. Wie gehst du das an?
Ja, ich würde sagen, Schlüssel dafür, um das alles wirklich zu realisieren und auch dauerhaft mit Zufriedenheit auf allen Seiten, ist sicher ein starkes Netzwerk, beruflich wie privat. Davon bin ich auf jeden Fall zutiefst überzeugt, denn die Einzelkämpferin ist meiner Meinung nach out. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als zu versuchen, das Unmögliche zu schaffen. Deswegen fand ich die Einleitung mit der Quadratur des Kreises interessant. Versuchen wir nichts Unmögliches, sondern schaffen uns ein Netzwerk, was uns beruflich und auch privat aufhängt, ja, Flexibilität gibt und weiterbringt.
Ja, also ich kenne tatsächlich auch viele Kolleginnen, die Einzelkämpferin sind mit Familie. Ich glaube, das ist noch mal einen ganzen Tacken anspruchsvoller. Aber ich glaube, es ist immer anspruchsvoll. Ich glaube aber auch, es ist nicht unmöglich, Karriere, Teilzeit, Familie zu verbinden. Victoria, was glaubst du, woher kommt's, dass alle Welt immer noch glaubt, dass sich das ausschließt, Karriere, Teilzeit, Familie? Und warum glaubst du, dass das völlig überholt ist?
Ich würde sagen, das Vorurteil, dass Karriere in Teilzeit und Familie nicht vereinbar sind, basiert eher auf einer überholten Denkweise. Meine Erfahrungen zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, beides erfolgreich zu kombinieren. Die moderne Arbeitswelt bietet ja dank Flexibilität und digitalen Technologien neue Möglichkeiten, die es uns einfach erlauben, unsere Karriereziele zu erreichen, ohne dass das Familienleben vernachlässigt wird. Und es ist Zeit, dass diese veraltete Ansicht ja zu überdenken und einfach neue Arbeitsmodelle zu fördern, die einfach diese echte Vereinbarkeit Familie, Karriere in Teilzeit, dass es das ermöglichen kann. Ja.
Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Ich kann immer nur vom Hörensagen beitragen, weil ich bin ja aus der Fraktion Vollzeit ohne Kinder. Ich habe es leicht, aber ich freue mich immer, wenn ich Kolleginnen kennenlerne oder Kollegen, die unter Beweis stellen, dass Karriere und Familie sich eben nicht ausschließen. An der Stelle ganz liebe Grüße an Therese aus Österreich und Katharina aus München. Ich habe ein ganz tolles Interview geführt mit Katharina Humphrey. Die hat es geschafft, bei einer Großkanzlei, bei einer amerikanischen, erste Partnerin in Deutschland zu werden, in Teilzeit mit Familie. Die Folgen verlinke ich nochmal. Und ich habe gerade kürzlich das große Vergnügen gehabt, eine ganz tolle Kollegin kennenzulernen, ich glaube bei Taylor Wessing. Die ist selbst in Teilzeit, ist gerade schwanger und ihr Mann ist auch in Teilzeit tätig. Heißt, es funktioniert alles, wenn man irgendwie will und wenn man sehr organisiert ist. Wir haben von dir vorhin schon ein weiteres gutes Stichwort gehört, Netzwerken. Du sagst, das ist das A und O. Warum glaubst du, ist ein gutes Netzwerk so extrem wichtig?
eine gute Vernetzung von Anwältinnen, gerade sowohl beruflich als auch persönlich, ist sehr, sehr bereichernd. Und ich betreibe das mittlerweile wirklich als Lifestyle, würde ich sagen. Ja, also Networking ist nicht nur so ein Schlagwort, was man überall liest, sondern einfach eine, für mich eine effektive Technik, die mich beruflich und privat weitergebracht hat, effektiv weitergebracht hat. Und dieses dichte Netzwerk unterstützt einfach mich in meiner Arbeit. Und ich merke immer wieder, wie es zum Erfolg führt. Und deswegen sage ich auch, die Einzelkämpferin ist out. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass man zusammen einfach mehr schafft. Und das ist einfach, wofür ich auch lebe.
Das kann ich gut verstehen, das strahlst du auch aus. Ich glaube, ehrlich gesagt, ohne mein Netzwerk hätte ich nicht mal die Hälfte meiner Podcast-Gäste. Also es sind alles Menschen, die ich irgendwie gerade auf Social Media kennenlerne. Ja. Man vernetzt sich und irgendwann merkt man, wow, die Person hat aber echt was zu erzählen. Ich glaube, die will ich mal einladen. Apropos Netzwerk. Du hast eben schon gesagt, du veranstaltest regelmäßig so ein Afterwork bei euch im Haus. Ihr habt auch eine coole Anwaltslounge, habe ich gerade online gesehen. Wer kann die wann wofür nutzen? Muss ich da Kunde sein oder kann da jeder Anwalt, der gerade in Berlin in Bahnhofsnähe ist, irgendwie reinschneiden?
Ja, unsere Anwaltslounge bei AirMicro ist tatsächlich ein besonderer Ort, der wirklich allen Anwälten offen steht, also nicht nur den Kunden. Und sie ist konzipiert als sozusagen als ein Raum zum Arbeiten, Verweilen oder auch natürlich zum Netzwerken. Jederzeit Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr geöffnet. Und kommen Sie einfach vorbei, wer möchte. Man kann natürlich beispielsweise die Wartezeit auf den Zug sinnvoll nutzen, dort vorbeikommen, arbeiten etc. Und nicht zu vergessen, diese tolle zentrale Lage im Cube Berlin, ja, direkt gegenüber vom Regierungsviertel und Hauptbahnhof. Also die Lounge ist ganz leicht zu erreichen. Wir haben zahlreiche Sitzecken zum Arbeiten, USB-Anschlüsse etc., kostenfreies WLAN und auch ganz toll, nicht zu vergessen, unseren schalldichten Besprechungsraum, den Raum in Raum, den können Sie auch jederzeit anmieten.
Ach, das finde ich cool. Den kannte ich noch gar nicht. Ich kannte eben nur die Möglichkeit, dass du, wenn du jetzt am Bahnhof bist, auf dem Weg zu einer Dienstreise und hast noch einen wichtigen Call oder noch einen Zoom, du willst das ja nicht am Gleis machen. Und im Bahnhof, in der, weiß ich nicht, Bahnlounge ist ja irgendwie auch nicht so optimal. Aber weil du gerade sagtest, Cube, das ist ja wirklich nur, ich weiß gar nicht, wie viele Meter sind das? Ich kann Entfernung nicht schätzen. 50 vom Haupteingang, Hauptbahnhof, der Cube. Ich habe mal gelesen, dass euer Cube das modernste Gebäude Berlins ist beziehungsweise war. Und ich habe mal einen Bericht drüber gelesen, dass man da, je nachdem in welcher Firma man arbeitet, noch nicht mal ein- und auschecken muss, sondern immer alles automatisch erfasst wird. Also angeblich kann man auch einfach durch irgendwie so ein, was ist das dann, NFC oder ein Tag oder was auch immer, einfach die Tiefgarage fahren. Und angeblich kann man immer sehen, wer wo gerade im Gebäude ist. Stimmt das oder ist das ein Ammenmärchen?
Nee, das stimmt. Ja, der Cube, der nutzt tatsächlich künstliche Intelligenz, um das Gebäude effizient zu steuern. Der besitzt quasi, muss man sich vorstellen, ein eigenes Gehirn, das so tausende Sensoren miteinander verbindet, um Nutzerbedürfnisse zu erfüllen und natürlich, ganz wichtig, die Energieeffizienz zu optimieren. Und man kann über eine App Arbeitsplätze buchen und das Raumklima steuern, während Zugang und Aufzüge automatisch geregelt werden. Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Und nicht nur Komfort, die neuesten Technologien sind da enthalten. Und ja, ganz wichtig natürlich die Nachhaltigkeit.
Ist ja total abgefahren. Also stimmt's doch, weil ich bin ja immer so ein Freak. Ich lese sowas dann und dann denke ich, oh super, würde ich gerne mal sehen. Ich habe es schon gesehen, was ich noch nicht gesehen habe, wie man wirklich über die App das steuern kann. Ich weiß aber, ich habe mich um ein Haar mal bei euch vor den Fahrstühlen ausgesperrt. Also da kommst du ja, wenn du doof rausgehst, kommst du nicht wieder rein. De facto gibt's, und das ist das Beste an dem ganzen Haus, und das finde ich noch besser als KI, der Ausblick. Ich finde den Ausblick unschlagbar. Ich finde die Außenansicht des Gebäudes wunderschön. Ich bin ganz oft da, wenn das Wetter gut ist und ich komme vorbei. Ich habe unzählige Fotos gemacht, weil sich im Gebäude, das ist so, ja, wie aus Glas gefaltet aussieht. Der Himmel spiegelt sich so unfassbar schön drin und die Gebäude Berlins auch. Wer mal am Bahnhof ist, unbedingt mal vorbeigehen und ein Foto machen. Es ist wirklich eins der abgefahrensten Gebäude in ganz Berlin, würde ich sagen.
Vielleicht ja, gerne auch zu mir kommen in die erste Etage. Ja, einfach vorbeikommen, in die Anwaltslounge klingeln und dann trinken wir gerne Kaffee zusammen. Oder was anderes Nettes.
Das ist auf jeden Fall ein tolles Angebot. Ich habe noch ein Thema, Victoria, das mir immer wirklich unter den Nägeln brennt und dir, glaube ich, auch so ein bisschen. Und das sind die Nachwuchssorgen. Ich glaube, wir müssen werdende und frisch gebackene Juristinnen und Juristen eben noch mehr fördern, um den Weg durchs Studium ins Berufsleben zu ebnen und zu erleichtern. Und ich weiß, du hast vorhin auch schon angedeutet, da sind wir beide einer Meinung und wir beide versuchen, irgendwie so unseren bescheidenen Beitrag zu leisten. Also ich bin Mentorin und du bist Mentorin, ich bei Legally Female, Podcast-Folge zum Thema verlinke ich mal. Und du engagierst dich ja auch wirklich viel für den Nachwuchs. Erzähl mal, du machst deutlich mehr noch als ich. Wo und wie gibst du dein Wissen weiter und warum ist dir das so wichtig?
Ja, also auf jeden Fall liegt mir dieses Thema Nachwuchsförderung sehr, sehr am Herzen und ich engagiere mich, unterstütze junge Juristinnen, bin auch ehrenamtlich als Mentorin, hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, als Regionalbeauftragte für die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen in Berlin und Brandenburg unterwegs und versuche dort halt mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben. Ja, und das macht mir auch sehr viel Freude und ich habe immer... Ja, ich freue mich, wenn ich dann auch so ein kleines Vorbild sein kann oder darf und teile mit den Damen in meinem Fall, sind das ja, viele Erfahrungen, auch was wir eingangs gesagt haben, Prozessängste überwinden etc. Und das ist für mich halt wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache und nicht nur beruflich, sondern halt auch persönlich, dass ich einfach meinen Weg erkläre oder meine Erfahrung weitergeben kann und so erstmal.
Das geht mir ähnlich. Wenn ich so zurückdenke, egal ob ans Studium oder Referendariat oder auch Berufseinstieg, ich habe mich ganz oft völlig überfordert gefühlt, alleingelassen und ich glaube jetzt, da man seinen Weg gemacht hat, sollte man einfach dem Nachwuchs mitgeben, was man selbst vermisst hat. Und ich hätte mir das sehr gewünscht, dass ich eine Anwältin an meiner Seite habe. Das muss ja gar nicht fachlich sein, aber einfach so Themen wie, was sollte ich beim Lernen beachten? Wie kann ich meine Zeit organisieren? Wie kann ich am inneren Kritiker arbeiten? Wie kann ich mich selbst pushen? Ich wünschte, ich hätte das gehabt damals und deswegen mache ich das wahnsinnig gern. Also ich bin jetzt auch in der zweiten Runde schon dabei bei Legally Female. Es sind im Wesentlichen doch immer wieder vergleichbare Themen und immer wenn, auch in dem Fall sind es Mädels, die mir berichten, ich habe mich wieder selbst vor Augen und denke, die Probleme sind immer noch dieselben. Und zwar ganz exakt. Und deswegen finde ich, macht es sehr viel Freude, da Zeit zu investieren. Und es ist ja immer Win-Win. Also es ist ja nicht, du gibst ja nicht nur, sondern du kriegst ja auch immer was zurück. Sei es Input, was könnte man an der Juristenausbildung verbessern? Was könnte man ändern? Was sind die Punkte, wo wirklich so die Struggles entstehen? Was könnte man im Hinblick auf Unterstützung gegen psychischen Stress irgendwie beisteuern. Und deswegen, ich nehme jedes Mal was mit aus jedem einzelnen Gespräch und mir macht es sehr, sehr viel Freude.
Ja, sehe ich genauso. Definitiv. Ein Appell noch an die Nachwuchsjuristen und Juristinnen. Macht einfach, habt keine Angst und scheut euch nicht. Denkt nicht, oh, ich bin ja noch so jung und unerfahren. Nein, ganz im Gegenteil, nehmt an Netzwerkveranstaltungen teil, seid aktiv in Netzwerken unterwegs, wie zum Beispiel LinkedIn. Genau, oder geht einfach zum Beispiel mal beim Anwaltsverein vorbei, Deutschen Anwaltsverein, schaut, in welchen Bereichen ihr unterwegs seid, ob es vielleicht schon Arbeitsgemeinschaften gibt, wo Gleichgesinnte sind, dass man sich dort auch unterstützt, etc. Ja, das sind halt so Sachen, die ich euch ans Herz lege. Oder ja, ansonsten könnt ihr euch auch gerne bei mir melden.
Das fand ich ganz zauberhaft. Da kann ich noch ergänzen, das Forum Junge Anwaltschaft. Ich habe einen ganz lieben Kollegen, Maximilian Krämer, der war schon im Podcast. Die Folge verlinke ich nochmal. Da wird ganz viel geboten für Referendarinnen und Referendare, nicht nur für Jungeinsteiger in den Anwaltsberuf. Und im September, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, ich glaube 14., 15. ist das nächste Young Lawyers Camp. Und ich bin auch am Start. Also mich könnt ihr da auch treffen. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Und auch von mir, ja, der Appell. Leute, egal wo ihr gerade steckt, das Studium, es ist scheiße. Das Referendariat ist schon ein bisschen besser. Da haben wir endlich ein bisschen Praxisbezug. Aber beide Staatsexamina sind furchtbar. Ich habe sie bis heute nicht vergessen. Und ich habe schon mal erzählt, ich weiß heute noch, wie mein Prüfer im zweiten aussah. Und wie er hieß. Das sind furchtbare Dramen, die man da durchmachen muss. Es ist extreme Belastung, aber es lohnt sich, weil ihr auf dem Weg seid zum tollsten Job der Welt. Das für euch da draußen nochmal. Und jetzt kommen wir zur tollsten Rubrik der Welt, will ich fast meinen, Victoria, zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsstudiengänge, Lieblingsgebäude oder Lieblingsbahnhöfe. Für dich habe ich heute die drei folgenden Ls. Deine Lieblingsbeschäftigung.
Oh, meine Lieblingsbeschäftigung. Was glaubst du, was ich am liebsten mache? Ich glaube, dass das weiß immer keiner, aber ich verrat's euch, ich mache tatsächlich super, super gerne Gartenarbeit. Das ist für mich so eine Form von Mediation und es gibt mir einfach ja das Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit, wenn ich sehe, wie die Pflanzen wachsen und gedeihen, alles schön dekorieren kann. Genau, meine Lieblingsbeschäftigung ist neben meinem Kind tatsächlich der Garten.
Das kann ich absolut gut verstehen. Ich wünschte, ich hätte einen Garten. Oder zumindest ein Balkon. Ja, so ist das halt mitten in Berlin. Ich kann das gut verstehen. Ich habe auch immer gern, als ich noch einen Balkon hatte, angepflanzt, in meinem Fall Chilis aus aller Welt. Das ist total schön, die Hände in der Erde zu haben und dann zu gucken, wie alles wächst. Kann ich sehr gut verstehen. Victoria, du bist so ein positiver Mensch. Dein Lieblingsmotto wüsste ich gern.
Ja. Lieblingsmotto, ganz einfach bei mir, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist einfach mein Motto. Es motiviert mich, kreativ zu denken und nicht aufzugeben, auch wenn Dinge mal schwierig sind, egal ob jetzt im Berufsleben, privat. Genau, also das ist auf jeden Fall mein Motto, geht nicht, gibt's nicht.
Ja, ist unschlagbar und richtig. Also motiviert ja immer gleich noch mit dazu. Gefällt mir sehr gut. Und wenn du denn geschafft hast, was eigentlich nicht geht, welchen Lieblingsdrink gönnst du dir dann zur Belohnung?
Oh, ja, Lieblingsdrink, auch sehr schön. Am liebsten im Garten natürlich einen wunderbaren Mojito mit meiner frisch angepflanzten Minze. Ja, das ist so, ja, was mir dann so für den Sommerabend gut tut oder mir dann gut tut und ich mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit meinen Freunden auf der Terrasse sitze und diesen leckeren Mojito schlürfe. Genau.
Mit eigener Minze, das ist dann definitiv
mit eigener Minze.
Mojito, ja. Mojito 2.0. Groß.
Lade ich auch gerne mal ein, liebe Steffi.
Ich würde mich freuen und vor allem diesen Garten will ich unbedingt sehen. Ich bin ja so ein, ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Obst, weil ich bin ja so ein Obstklauer. Das ist die schönste Kindheitserinnerung, die ich so habe an den Garten meiner Großeltern. Der war riesig und es gab wirklich alles. Und du konntest den ganzen Tag von den Büschen, Sträuchern, Bäumen naschen. Fand ich herrlich. Ich werde mir deinen Garten auf jeden Fall angucken und auch die selbstgezogene Minze. Liebe Victoria, das war ein tolles Gespräch, viele wichtige Themen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Noch ein Wort an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und natürlich auch über jede gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram und jetzt neu Threads. Abonniert bitte YouTube und jetzt haltet euch fest, ja, die Brack ist auch auf TikTok. Auch da bitte abonnieren und gerne einen lieben Kommentar dalassen. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, genauso wichtig wie immer, ein Blick in die Shownotes. Da habe ich euch alles zusammengefasst, worüber wir heute gesprochen haben. Liebe Victoria, ich danke dir sehr. Es hat mir viel, viel Freude gemacht. Und ich glaube, wir müssen uns demnächst unbedingt nicht nur in deinem Garten, sondern auch im Cube wiedersehen.
Aber selbstverständlich, das machen wir. Ganz, ganz lieben Dank auch für dich, Steffi, an dich. Und ja, mach weiter so. Bitte, ja, mit deiner tollen, offenen und erfrischenden Art und ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne, es war mir eine Freude. Ich danke dir. Bis bald.
Tschüss.